Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich kriege direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Pero, sag mal, was ich wirklich nicht weiß, hast du eigentlich eine Trikotsammlung? Und wenn ja, hast du so heilige Schätze an Trikots? Ich weiß nicht, die man mal... Tauscht man im Basketball überhaupt Trikots? Jetzt, wo ich die Frage gerade stelle, das macht man doch nicht, oder?
Nee, das macht man nur in seiner Abschlusssaison, habe ich ein paar Trikots bekommen. Ich glaube, ich habe eins von Basti Dorot überreicht bekommen, eins in Braunschweig, glaube ich, eins von Ricky Paulding. Also von anderen habe ich solche Trikots. Ich habe natürlich dann aus meiner Jugendzeit, aus meiner Gangsterzeit, aus den frühen 2000ern alle möglichen Trikots, so Carmelo Anthony, Oak Hill, High School Jersey und so. Aber also, wie gesagt, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass die Gelegenheit, cool ein Basketball-Trikot zu tragen, die sind sehr rar gesät. Und deswegen habe ich mich, wie du auch, irgendwann auf Vintage-Fußball-Trikots konzentriert.
Ja, stimmt, sehr gut. Ach nee, aber du hast doch, das hast du mir schon mal erzählt. Und hier, glaube ich, auch schon mit dem Nick Van Exel-Trikot, oder?
Ja, ich habe ein Nick Van Exel-Trikot auf jeden Fall. Ich hatte auch so ein All-Star Nummer 8 Scottie Pippen-Trikot, was auch seltsam. Also ich habe so ein paar seltsame Dinger früh. Ich war natürlich immer heiß auf das. Ich fand immer eigentlich das Geilste war das Charles Barkley, so das klassische Suns-Jersey war schon von damals auch schon heftig. Mhm. Oder das Denver Nuggets, aber die hatten damals keine geilen Spieler mit diesem bunten, komischen Ding. So ein bisschen wie VfL Bochum später. Aber nee, so sonst sind Basketball-Trikots eher Schall und Rauch.
So, und auch wenn das jetzt eventuell Basketball Deutschland in der Seele bluten wird, wie ist es um die Trikotlage bestellt bei deinem Nachwuchs? Eher Fußball, eher Basketball? Was für Menschen sind da vor allem auf dem Rücken zu finden?
Ey, das ist natürlich eine Zeit lang nur Fußball. Sie sind schon so die nächste Generation, sie erfüllen alle Klischees, sie sind keine Fans einer Mannschaft mehr, sondern sie sind nur noch Fans von individuellen Spielern. Das heißt, sie waren dann eben Musiala-Fans oder Harry Kane-Fans und wem auch immer. Und dann haben sie einfach 8 verschiedene Trikots in ihrer Kiste. Aber jetzt seit der Europameisterschaft hat sich das Blatt massiv gewendet. Sie sind wieder da. Sie sind angefixt, vollkommen. Und jetzt sind halt natürlich das Dennis Schröder und Andi Obst Trikot unterschrieben, hängen in den Zimmern. Und das Vince Carter Trikot, ich weiß nicht, warum das so Staying Power hat. Ich weiß nicht, ob es der Dino ist oder da viel Jordan-Klamotten einfach immer noch. Also es ist verstörend wenig Varianz dann in manchen Bezügen. Ja? Also es sieht tatsächlich aus. Du wüsstest wahrscheinlich nicht oder kaum, er hat Jordan 11er an, wenn er spielt. Er hat schlimmerweise ein Shooting Sleeve, das steht auf einem ganz anderen Blatte, dass er die finale dass er für mich die finale Prüfung ist. Also ich liebe meinen Sohn, gerade meinen Erstgeborenen, über alles und ich werde nicht das zu viel ausbreiten, aber ich muss sagen, ihn Basketball spielen zu beobachten, ist für mich der finale Test. Alle Qualitäten von meiner Mitspielern, die mich wahnsinnig gemacht haben, sind in ihm vereint, einfach. Er ist der langsamste Spieler, er ist der faulste Spieler. Er läuft nie zurück, er verteidigt nie. Wenn man ihn anfasst, heult er. Er hat alles Gear, also er hat Shooting Sleeve, Jordan-Schuhe, das coolste Zeug. Will nur Dreier werfen, macht sonst gar nichts. Wenn sein Mitspieler den Ball hat, schreit er sofort hier, hier, hier. Es ist einfach ein unglaublich riesiger Haufen von allem, was du nicht tun solltest. Und ich liebe ihn über alles. Aber nach dem Spiel sitze ich im Auto. Und er sagt, und Papa, war's geil. Und ich sage, Oskar, ich finde es toll, dass du ein guter Mitspieler bist. Du freust dich über die Punkte der anderen. Also du machst, es sind auch schöne Dinge dabei. Aber an die eine oder andere Sache müssen wir noch mal ran.
Ja, das schält sich noch ab, so peu à peu schält sich das noch ab. Oh, ich kann mir das richtig vorstellen, wie dich das prüft einfach. Aber
das kann man sich nicht vorstellen. Er hat 2 Jahre lang Fußball gespielt und er flext, also wenn ein Korb passiert, ist es in seinem Kopf wie ein Torjubel. Das heißt, er ist der pomadigste Spieler der Welt, aber wenn, also er hat Hand-Auge bisschen, ja, also er kann schon, er hat eine gute, ganz gute Wurfbewegung und wenn er dann einen trifft, dann gibt es immer einen Flex, er rennt zur Seitenlinie, er Fistbump, alles ist Shoulderbumps und ich sitze da und ich verliere den Verstand. Ich kann's, es ist wirklich, es ist die finale Prüfung und ich hoffe, ich werde sie bestehen.
Was ist denn eigentlich mit dem Dreier in den Venen Jubel oder irgendwie sowas oder der Easy Bonga Dreier im Gesicht oder ja. was ist sein Flex?
Ja, es ist schon einfach so der muss ein bisschen so, es ist der eigentlich, der so. Ja.
Okay, aber den könnte auch von seinem Vater kennen.
Ich habe schon sehr wenig geflext, muss ich sagen. Ich habe schon sehr, sehr geflext. Es ist natürlich, sie machen schon den too little. Also sie sind alle, keiner ist größer als 1,20 und sie machen, wenn einer nur 1,15 ist und dann sind sie natürlich too little. Es ist wirklich, du hältst das nicht aus, Mann. Du hältst es wirklich nicht aus.
Okay, Grande. Also das ist ja ein wunderbarer Einblick in das, was nachkommt und wo jetzt deine Aufgabe ist, das in die und die Aufgabe des Trainers natürlich. Vor allem, du bist natürlich du
der Trainer, versuchst dann Jule, so ein bisschen
deine Korrekturentrainer. Ja, genau. Sie muss das in die Bahn lenken, in die es gelenkt gehört. Aber wunderbar.
Er hat neulich, Benni, Einblick. Also er ist wirklich der langsamste Spieler. Er kann niemanden vorbeirennen. Er versucht es auch nicht, aber er ist wirklich der langsamste. Er wird größer als ich, aber er ist unglaublich langsam. Neulich wollte er einen Pass werfen, einfach so. Es war so 3-2-1 in so einem Spiel. Und dann hat er so, weil er verteidigt war, musste er so den Ball hinter den Kopf nehmen. Weißt du, es gibt ja noch dieses Phänomen, die Kinder können ja nicht, wenn sie hart verteidigt werden, den Ball irgendwie hochnehmen, sondern dann müssen sie so von hinten. Dann hat er geschleudert und dann hat er ihn reingeschleudert. Dann hat er einfach den Rest des Spiels einfach immer nur noch so geworfen. Benni, ich muss das noch ein paar Jahre überstehen.
Ich spüre deinen Schmerz. Der Schmerz überträgt sich jetzt auch nur durch die Audiowellen, auch gerade an die Hörer.
Der Fußballeinwurf, er kann alles machen. Er kann wirklich alles machen. Aber den Fußballeinwurf als seinen neuen Jumpstart zu deklarieren, irgendwo, wir müssen, ich weiß es auch nicht. Naja, come on, also, ja, Sendung.
Also zwei Fragen hätte ich dazu noch, weil ich gerade auch Hörerin gesagt habe, deine Frau ist nicht so wahnsinnig und hört diesen Podcast, oder? Weil sonst, Nein. Ich habe ein bisschen Sorge, dass du sonst Nein. die Ohren langgezogen bekommst, weil Nein. du gerade deinen Sohnemann hier so ein bisschen Nein. exposed hast. Okay, das ist schon mal sehr gut. Und das Zweite ist, du hast mir noch von diesem einen kranken College-Spieler, wie ist nochmal der Name, diese Videos geschickt, der ja auch die unorthodoxeste Wurftechnik hat. Hast du den Namen zufällig auch parat?
Ich habe den Namen nicht, dann bringt es natürlich gar nichts. Okay, jetzt, es wird, sorry für den Einstieg, die Basketball-Nerds, ihr kommt weiter. Das Problem ist, mein Handy ist kaputt. Mir ist es noch nicht runtergefallen und es kann noch ein bisschen was, aber es kann nicht mehr alles. Das größte Problem, der einzige Weg...
Wie du ganz am Ende deiner Karriere.
Ja, auch. Oh, dein Handy ist genau. Ungefähr so. Irgendwas, da ist noch was, aber man überlebt die 10 Bäcker-Minuten, aber ist es das wirklich? So. Ich muss jetzt immer, der einzige Weg, eine App zu öffnen, ist quasi mein Handy rauszuholen und ich konnte jetzt meinen Seitenknopf als Siri-Funktion einarbeiten und jetzt muss ich immer die App ansagen, die ich öffnen möchte. Das heißt, ich müsste jetzt sagen, Instagram öffnen. Das ist richtig kacke, weil ich jetzt ständig immer erstmal vor meiner Frau zum Beispiel, wenn ich Schach spiele oder Instagram daddle, muss ich es immer einfach vorher sagen oder es ist noch schlimmer, wenn ich dann so flüstere, Instagram öffnen, wenn sie irgendwo auf der Couch sind und mich strafen, dann kommt wenn ich wieder oder bei Edeka irgendwie in der Schlange stehe und ich bin so ein Opfer, dass ich dann sogar die 30 Sekunden nicht einfach normal stehe, sondern da nochmal kurz irgendwas überprüfe. Es ist sehr peinlich, ich bekomme jetzt immer so pikierte Blicke von links und rechts, weil alle wissen, welche App ich jetzt öffne. Aber deswegen läuft das mit meinem Handy nicht so gut. Aber mein kleiner Bruder Jasper Günther Schaudern hat mir ein Video geschickt und ohne den Namen macht das natürlich jetzt überhaupt keinen Sinn. Von dem wildesten, ist es der wildeste Zocker, den wir gesehen haben, ja. jemals?
Das ist Nadir Hifi mal 7 Millionen.
Ja. Also es ist wirklich, das sind Würfe, die sind so gnadenlos frech. Und so unorthodox und manchmal so hoch und manchmal mit Triple Pump und das, wer die Zeit hat, wenn ich den Namen gleich rausgesucht habe, Instagram öffnen.
Das Problem ist, ich habe das Video hier, ich glaube, er spielt bei Liberty und hat die Rückennummer 2. Weil das Problem ist, in der Videobeschreibung und in dem Video selbst taucht der Name nicht auf. Das heißt, wir müssen jetzt mal Liberty und Rückennummer 2 googeln und dann finden wir den richtigen, richtigen Spieler. Und ihr müsst euch wirklich, also kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was man in diesem Video sieht?
Es ist einfach ein kleiner, dünner Guard, so ein typischer mit so maximaler Flinkheit, der am College-Basketball, und es sieht so nach akzeptablem College-Sachen aus, und irgendjemand erzählt uns von dem Spieler. Also jemand anderes hat schon seine Liebe für diesen verrückten Spieler gefunden und sagt, er weiß nicht, wer das ist, er versteht nicht, warum man den jetzt erst sieht, aber er hat ihn jetzt gefunden. Und der hat uns quasi 15 der verrücktesten Dreier zusammengeschnitten von diesem Typ. Und da sind Dinger dabei, die sind so gnadenlos. Einmal wirft er den Ball wirklich fast absichtlich einfach 10 Meter hoch, Ja. Weißt du diesen einen? Ja. So, ja. Der hat Game Winner wirklich, wo er irgendwo um Blöcke kommt und dann noch faded und dann aber noch zweimal pumpt und dann erst wirft. Es ist, also es sind gnadenlos geile 2 Minuten 30 oder 2 Minuten. Kann ich nur empfehlen.
Also ich versuche jetzt hier, das mache ich im Zweifel parallel hier, irgendwie dieses Roster rauszufinden, weil es ist die Rückennummer 2 von denen. Und der ist wirklich so willenlos. Einen gibt's, da kommt das Closeout angeflogen und er zieht den Ball nochmal runter, in der Luft wieder hoch und trifft auch den aus der Ecke. Also er scheint überhaupt gar kein Problem damit zu haben, dass da, also du hast das ja hier mehrfach versucht zu erklären, was das mit, dass es auch nicht immer nur was mit der komplett durchgezogenen Motion zu tun hat und der Balance und so weiter. Aber er setzt das ja wirklich auf ein dermaßenes Level, dass ich wirklich, also als du mir das geschickt hast, ich habe mir das 10-mal angeguckt, weil ich es nicht fassen konnte, dass jemand einfach so wirft und vor allem regelmäßig offensichtlich trifft.
Ja, aber ohne den Namen macht dieses Segment leider auch noch wenig Sinn. Dann wärst du ein rougher Einstieg für die ersten 10.
Liberty, also ich glaube, es sind die Liberty Flames. So, okay. Das habe ich jetzt schon mal. Und jetzt ESPN hilft uns mit der Rückennummer 2. Gibt's nicht im Kader. Okay, also wir haben euch jetzt 5 Minuten über einen Spieler erzählt. Kannst du bitte einfach, kannst du das einfach in deine Story packen, dieses Video, Günni?
Ja,
damit die Podcast-Hörer zumindest da, also sonst ist das wirklich kacke, jetzt müsst ihr euch das angucken.
Also in den Shownotes wird der Name auf jeden Fall erscheinen.
Ja, okay, oh, sehr gut. Ah, das ist einfach so ein Podcast-Macher mittlerweile in den Shownotes. Liebe Freunde, herzlich willkommen mit ein bisschen Verspätung, 11,5 Minuten durch bei Abteilung Europameister. Wir haben ein volles Programm, ich habe auch noch ein buntes Thema mitgebracht. Ich glaube, das schaffen wir heute gar nicht, Günni, um ehrlich zu sein. Denn die NBA ist gestartet. Wir wollen ein bisschen ausblicken auf das, was wir da von den deutschen Spielern erwarten können. Es gibt diverse News aus dem DBB-Lager, was Coach und neuen Coach angeht, Männer und Frauen. Euroleague, Ausblick, Rückblick haben wir natürlich auch im Angebot. Also von daher, das ist relativ vollgepackt, diese Folge heute. Fangen aber einfach an. Wir nehmen hier gerade am Mittwochvormittag auf. Heute Nacht ist die neue NBA-Saison gestartet. Und das Allerwichtigste habe ich mir gerade eben noch mal reingezogen. Isaiah Hartenstein hat seinen Ring. Das Banner hängt unterm Dach. OKC hat die Meisterzeremonie gehabt. Schlägt dann in einem Wahnsinnsspiel Houston. Aber das Wichtigste aus deutscher Sicht ist doch erstmal, jetzt da noch mal zu sehen, auch genau hinzuhören, als Isaiah in die Halle gerufen wird, wie laut der Jubel der OKC-Fans für ihn ist. Der ist schon, also natürlich ist er bei Shai Gilgeous-Alexander noch mal ein bisschen lauter. Es gibt so 2, 3. Aber Isaiah ist, ich würde sagen, auf jeden Fall Top 5 Publikumsliebling. Na, Top 3 Publikumsliebling OKC. Allein anhand der Reaktion der Crowd. Und er hat jetzt diesen Ring am Finger, Mann. Und er guckt da hoch, wie das Banner unter das Dach gezogen wird. Und wir haben jetzt einfach noch mal auf die Schnauze gehauen bekommen. Da gibt's den 2. deutschen NBA-Champion, Mann. Und das war einfach schön zu sehen.
Ja, und du sagst es, und es ist ja nicht nur irgendwie die Liebe des Volkes, die absolut verdient ist, weil er eben genau der Typ Spieler ist, der wahrscheinlich auch dann fantastisch im Mittleren Westen einfach funktioniert. Ja, er ist super harter Arbeiter, stellt sich in Dienst der Mannschaft, schmeißt sich nach jedem Offensiv-Rebound und macht diese ganzen Dinge, hat dann trotzdem immer überraschend so ein bisschen geniale Momente mit seinem kleinen Push-Floater und so weiter. Also er hat die Liebe der Menschen, aber auch ständig hörst du Stimmen von NBA-Insidern, von Coaches, von gegnerischen Coaches und so weiter, die einfach sagen, das ist einer der unterschätztesten Spieler, die es so in der Liga gibt. Und er hat einen riesen Anteil, dass dieser Ring auch genau jetzt auf diese Finger, kollektiv auf die Finger gezogen wird. Von daher ist es ein super, super Einstieg in so ein bisschen diese German Watch. Gratulation nochmal an ihn. Das ist ein Riesending und es sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als würde er nicht ein Jahr aus, zumindest so wie das, solange OKC dieses Roster in dieser Form mehr oder weniger bezahlen kann, die nächsten 2, 3 Jahre, da nicht eine Chance haben, dann eben Teil einer Dynastie zu werden. Ne?
Er hatte letzte Saison die 4th meisten Minuten bei OKC und war in allen Kategorien Bestwerte in seiner NBA-Karriere. Es waren über 11 Punkte im Schnitt, es waren fast 11 Rebounds, es waren fast 4 Assists. Er hat jetzt in einer Publikation mit den großen 4 Buchstaben gesagt, er will auf jeden Fall die WM 27 spielen. Das habe ich, Zitat, Mumbro gesagt. Die Vertragssituation in der NBA ist jetzt klar. Und unter Umständen, Günni, kommt er da auf mindestens mit, also kommt er vielleicht mit 2 Ringen im Gepäck. Also es ist dann erst nächstes, übernächstes Jahr. Ich weiß, da sind 2 Saisons dazwischen. Aber hast du ein Gefühl dafür bekommen, als du dich jetzt natürlich auch reingegraben hast in diese NBA-Saison? Sind Isaiah und OKC für dich auch das Nonplusultra, wie es für die meisten General Manager der NBA ist, in Sachen, die werden den Titel vielleicht sogar verteidigen können?
Ja, es ist die beste Mannschaft auf dem Papier. Also es ist von der Altersstruktur her eine Mannschaft, die Jahr um Jahr besser wird, ohne dass sie neue Spieler dazu braucht. Du hast, ja, sie waren letztes Jahr sehr, sehr gesund. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Das ist fast immer so ein bisschen stochastisch, dass wenn du da eine Saison hast, wo gefühlt keiner wirklich eine Verletzung hat der entscheidenden Spielern, dass das nicht immer so bleibt. Toi, toi, toi. Aber sie sind die beste Mannschaft. Mit der Defense legst du das Fundament in der regulären Saison erstmal alle auseinanderzuschrauben. Das heißt, du gehst dann wahrscheinlich als Number One Seed in so eine Geschichte. Du musst deinen Star nicht reiten. Und dann gibt's für mich eigentlich fast nur Denver, die, wenn OKC gesund bleiben, eine Chance haben, die zu kitzeln. Einfach weil sie dadurch, dass sie Jokic haben, einfach nochmal so ein ganz anderer Look sind. So eine perimeterdominierte Offensive oder eine Mannschaft, die sie nur mit Firepower schlagen würde. Ja, das ist irgendwie auch, wir haben letztes Jahr auch ein paar Spiele gesehen, die knapper waren. Gerade die erste Runde war ein bisschen enger für OKC, aber am Ende ist es, glaube ich, diese verbesserte Denver-Mannschaft jetzt mit Bruce Brown zurück, Cam Johnson zurück oder dahin, dass es so ein bisschen ein anderer Look ist, der funktionieren kann. Aber ansonsten ist OKC der große Favorit auf dem Papier.
Ja, kranke Zahlen, die ich gelesen habe. Sie bringen 97% ihrer Spielminuten aus der Vorsaison wieder mit. Ja. Und dementsprechend sagen 80% der General Manager, es gibt da immer so eine öffentlich dann auch einsehbare Umfrage, dass OKC den Titel verteidigt. Das ist zuletzt Golden State 2018 gelungen. Seitdem hatten wir jedes Jahr einen unterschiedlichen Meister. Da sieht man auch mal, dass das gerade in einem starken Westen auch nicht so easy ist. Aber die haben schon perfekte Voraussetzungen. Gilgeous Alexander, nicht nur amtierender MVP, Finals MVP, Scoring Champion. Das ist vor ihm auch nicht so vielen Spielern gelungen. Also das trotzdem hat Houston sie kitzeln können. Die haben jetzt Kevin Durant dazugenommen, haben ein Monsterspiel von Alperen Şengün bekommen. Vielleicht da einfach nur noch mal Isaiahs Zahlen im ersten Spiel, weil es in Double Overtime geht. Da gewinnt man dann am Ende knapp 125, 124. Steht Isaiah 37 Minuten auf dem Feld. 6 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals von ihm. Ein krasses Spiel, in dem Kevin Durant sogar irgendwann... Wer war es nochmal? Wer war das mit der Timeout-Ansage, obwohl man keine Timeout mehr hatte?
Chris Webber damals am College.
Genau. Also Gilgeous Alexander schaltet irgendwann in den MVP-Modus, ne, als sie ihn dann auch brauchen. Şengün macht 39 und 11 und 7, trifft 5 Dreier. Hat schon Bock gemacht. War ein echt spaßiger Auftakt in diese Saison. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja das alte Phänomen. Irgendwie, man ist gehypt, NBA-Saison geht los und dann sind so die ersten Spiele, die man dann, auch weil die NBA es natürlich clever macht, was sind das für Begegnungen, Golden State gegen Lakers und dann Rockets gegen OKC, aber ja, Şengün natürlich wird es super spannend, ja, nach diesem krassen Fieber-Turnier ist so ein bisschen die Frage, wie echt ist das oder wie übersetzbar ist das direkt in die NBA, und das war jetzt schon mal ein kleiner Fingerzeig darauf, was da kommen könnte. Aber spannend, dass Hartenstein sagt 27, das hatte ich gar nicht gesehen. Ein anderer Deutscher, ich weiß nicht, ob Hannes Steinbach, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Debütspiel für ihn für Washington, 27 und 16 gemacht, sieht aus wie ein, das sind keine spektakulären Highlights, aber es sind einfach, da sieht jemand aus und das ist dann wirklich zwei gute, Washington hat gegen UNLV gespielt, zwei gute Colleges so, und der sieht einfach, ist einfach offensiv rebound, Monster, einfach die Leute überpowert. Also, ja, das ist, reißt da nicht ab. Wir sind wieder in so einer Zeit, wo man gar nicht weiß, wo man hingucken soll. Es passiert einfach, alles überall ist basketballtechnisch pure Wildheit. Und das ist großartig.
Und dann gab es das zweite Spiel, leider ohne Maxi Kleber, der was am Bauchmuskel hat, deswegen jetzt erstmal ein bisschen wieder fehlt. Er hat ja letzte Saison, nachdem er dann von Dallas mit Luca zu den LA Lakers gegangen ist, doch ein Spiel hat er machen können in den Playoffs, einen Kurzeinsatz. Die Lakers verlieren ohne LeBron James, der, wenn ich es richtig mitbekommen habe, zum ersten Mal das Eröffnungsspiel verpasst mit seiner Mannschaft in der ja doch relativ langen Karriere, die er hat. Lakers verlieren mit 10 am Ende, wobei die Warriors da, was ich so sehen konnte, schon relativ klar im Driver-Seat waren. Lakers kommen hinten raus nochmal ran, aber das ist so eine richtige also Golden State um Steph Curry ist so eine richtige, nicht nur, ja, aber so, da sind so ein paar richtige, da hat man so ein paar richtige alte Haudegen jetzt da zusammen. Also Draymond Green und Curry natürlich sowieso. Und dann wird's immer haudegeniger. Jimmy Butler eh. Und jetzt haben sie auch noch Al Horford von der Bank dazu genommen und so. Das ist ja irgendwie auch so bei denen so ein bisschen das Fragezeichen, ne? Wie lange können sie die reiten, dass sie dann auch wirklich noch ein bisschen Puste haben in den Playoffs?
Ja, man hofft sich ja für alle diese Teams irgendwie immer nochmal so einen letzten Run. Ja, man wünscht sich das für LeBron, man wünscht sich das für Golden State, nochmal irgendwie ein letzter Ritt. Und ich glaube, Golden State hat tatsächlich die Chance, wenn sie das mit Kuminga jetzt auch gebacken kriegen, hat sie, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht, dann ist das möglich. Aber schade für Kleber einfach, ja. Also gerade hier German Watch dauert ja jetzt bei uns länger, als es vor 20 Jahren der Fall war. Und das ist erstmal ein Spielertyp, Maxi Kleber, der den Lakers wirklich gut tun würde. Ich meine, dass er mit Doncic perfekt funktioniert, das haben wir gesehen, sei es als irgendwie Smallball-Fünfer oder dann irgendwie an der Seite von Ayton, dass er das Feld breit machen kann. Ich weiß auch nicht. Ich meine, wir hoffen einfach nach wie vor, dass es nochmal irgendwie vielleicht auch nochmal einen Stretch für Maxi Kleber gibt, wo die Verletzungen weniger werden und er einfach nochmal zeigen kann, was für ein unglaublich geiler Spieler er ist.
Ja, der Fuß ist ja wohl wieder ganz, wie gesagt, jetzt ist es halt der Bauchmuskel, den kriegt er jetzt auch wieder in den Griff und dann will ich den dringend irgendwann auch mal hier bei uns im Podcast begrüßen. Unter anderem auch deswegen, weil es einfach einer der nettesten Menschen ist, der jemals in der NBA rumgelaufen ist. Dann machen wir weiter mit unserer German Watch, bleiben noch im Westen und kommen zum Anführer des Welt- und Europameisters, zu Dennis Schröder und Sacramento. Ich habe natürlich auch ein paar Previews gesuchtet die letzten Tage von US-Kollegen. Die hassen alle das Kings-Team, in dem er jetzt mittlerweile spielt. Russell Westbrook haben sie noch dazu genommen. Sie haben Sabonis, der ist jetzt aber auch schon wieder verletzt. Sie haben DeMar DeRozan, sie haben Zach LaVine. Es ist wirklich ein Team. Was fangen wir denn mit der, also was kann Dennis, was ist das Best-Case-Szenario für Dennis in diesem Team? Ich glaube, man muss es ja fast ein bisschen loslösen vom Teamerfolg, oder? Sondern eher so ein bisschen, wie kann er sich präsentieren dort und irgendwie sein Ding machen?
Das ist schwierig jetzt irgendwie. Von außen kann ich nur sagen, sind das wirklich ambivalente Gefühle. Ich freue mich für ihn und er schien es ja auch wirklich nach außen deutlich gemacht zu haben, dass er sich so ein bisschen sehnt, nach ein bisschen Ruhe, nach Ankommen, nach irgendwo wirklich mit seiner Familie auch sich wohlzufühlen und nicht irgendwie auf der Flucht zu sein und ständig wieder von links nach rechts getradet zu werden. Und auf der anderen Seite, jetzt in Vorbereitung auf die NBA-Saison, man, das waren schon eine richtig geile Playoff-Serie letztes Jahr. Also mit Detroit gegen die Knicks. Es war irgendwie, jedes Spiel war so knapp, die hätten das Ding gewinnen können. Und ich glaube nicht, dass wir sowas nochmal dieses Jahr bekommen. Du hast die Namen schon angesprochen. Ich glaube, wenn du sagen würdest, so, wer sind mit die fünf polarisierendsten Spieler unter NBA-Experten, die natürlich krass produzieren und wo trotzdem viele Leute sich nicht sicher sind, ob sie mithelfen, Spiele zu gewinnen, dann sind das Zach LaVine, dann sind das auf jeden Fall DeMar DeRozan und dann ist es auf jeden Fall Russell Westbrook.
Und jetzt
du hast einfach drei der fünf. Wie viele Debatten habe ich gehört über diese Spieler? So, was ist unterm Strich? Sind das Winning Player? Und du hast jetzt, und ich würde mal sagen, für weite Strecken, also auch von Russell Westbrook wäre von der Mehrheit dieser NBA-Analysten die Antwort nein. Und das ist halt jetzt tough. Vor allen Dingen, weil du, ich meine, diese Light the Beam, super spaßige Sacramento Kings Saison von vor 2 Jahren, glaube ich, unter Mike Brown oder vor 3 Jahren jetzt, ist nicht lange her. Die Erwartungen sind hoch. Das sind auch auf dem Papier, sind das gute Spieler immer noch. Es ist keine günstige Mannschaft. Deswegen gehen wir alle davon aus, dass es ein Pulverfass ist, dass es schwierig wird. Und deswegen weiß ich einfach nicht, was ich davon halten soll. Wünsche ich mir, dass ich wünsche ihm beides, ja. Ich wünsche ihm, dass er irgendwie mit seiner Familie ankommt. Ich wünsche ihm aber auch, dass er irgendwie in so einer, das war so ein geiler Fit bei Detroit, ja. Ich weiß nicht. Lass uns einfach gucken. Ich bin mir sicher, er macht seinen Job. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Ich hoffe, es wird nicht ganz so chaotisch, wie alle annehmen.
Das Schöne ist tatsächlich, dass diese ganzen US-NBA-Cracks, Dennis ist gefühlt das einzige Puzzleteil, was keiner hasst. So, das, der fällt immer noch mal in einem Nebensatz. Ich mag Schröder, hörst du da? Ja, ja, und Schröder, ey, und das ist irgendwie dann ja auch zumindest, wenn wir aus unserer deutschen Brille drauf gucken, das zu hören, wie, dass sie den appreciaten, dass sie, okay, auch da habe ich jetzt wieder gehört, viel Eurobasket wurde dann auch nicht geguckt in den USA, wenig überraschend, aber dass zumindest das in den Köpfen auch der Leute, die das jede Woche in den Podcasts und in den Shows, die wir so gucken, besprechen, ey, Schröder ist das, was ich mag, irgendwie an den Sacramento Kings, hat man mehrfach gehört und das ist ja dann irgendwie zumindest was und dann schauen wir einfach, dass wir regelmäßig ein paar schöne Highlights von ihm kriegen und so und gucken einfach mal, was die Kings da so zaubern. Wechseln in den Osten, wo 63% der General Manager der NBA die Cleveland Cavaliers auf die 1 packen. Dahinter mit 30% in dieser Umfrage New York und damit 7% die Orlando Magic. Und dann gehen wir einfach mal zu den New York Knicks mit dem neuen Coach Mike Brown. Tom Thibodeau ist nach 5 Jahren nicht mehr da. Und sie haben eben Ariel Huporti, unseren vielleicht dann auch, so wie er es gesagt hat, bald Nationalspieler, hat sich klar zum DBB gekannt, hat gesagt, egal was in der NBA abgehen wird, er will jetzt auch Nazio spielen, war jetzt eigentlich, hatte jetzt eigentlich schon Bock, aber es hat nicht funktioniert so. Und auch das, also ich glaube, dass der ein oder andere, der vor allem sich mit Basketball beschäftigt, wenn dann die Nazio-Sommer sind, den gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, was da vielleicht auch noch für ein Asset dazukommt, dass wir dann schon wieder mit all den anderen, die auch noch da sind, im Zweifel ein ganz schönes Gedränge in 2 Jahren haben, ne?
Wir nehmen Gedränge mit Kusshand, das war jetzt irgendwie tough, vor allen Dingen einfach, weil man weiß ja, die Leute wollen alle spielen, wir reden trotzdem von einem Turnier, was in 2 Jahren stattfindet, und dann eben auch eine WM ist nicht unbedingt die Olympischen Spiele. Das heißt, lass uns einfach abwarten, wie die Gesundheit, wie der Körper sich dann anfühlt. Es ist ja schon mal super, eine großartige Nachricht, dass sie so klar bekunden. Und ich glaube auch, dass es in 2 Jahren auch einfach Bedarf geben wird, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die Daniel Theisses und Joe Vogtmans und Johannes Thiemanns alle drei dann irgendwie genau in 2 Jahren auf den Punkt fit sein werden. Und egal, den Hartenstein voran natürlich nochmal wirklich eine ganz andere Dimension geben wird. Aber das ist eben spektakulär. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir ein Final Four haben in der NBA, wo in 3 der 4 Mannschaften Deutsche dabei sind. Also ich sehe Orlando näher dran an New York als der Prozentsatz und ich sehe sie definitiv näher dran an den Cavaliers. Ich glaube auch, dass die Cavaliers die reguläre Saison gewinnen werden, aber das haben sie jetzt auch 2 Jahre hintereinander super beeindruckend und letztes Jahr auch mit einem, mit diesem Wahnsinn zwischendurch historischen Werten. Aber Orlando hat eine Chance, den Osten zu gewinnen und keine so verrückt kleine. Und wenn sie gegen jemanden verlieren, dann ist es sehr wahrscheinlich für mich New York. Das heißt, wir haben jetzt einfach alle möglichen deutschen, hoffentlich zukünftigen Nationalspieler einfach im Rennen um die NBA-Meisterschaft ja ein Jahr aus unter sich auszumachen. Das ist schon spektakulär. Oder beziehungsweise im Osten ist es natürlich auch einfach jetzt vielleicht eine kurze Momentaufnahme. Das kann sich wieder ändern, sobald Jason Tatum zurück ist bei Boston Celtics. Aber jetzt Stand heute, ist es einfach, was geht hier ab? Was geht hier ab? Johannes Scheinbach, 27 und 16. Was geht hier ab?
Es ist einfach, Die Tür ist ja deutlich im Osten deutlich weiter als nur ein Spalt offen, weil du es gesagt hast, die Stars bei Boston mit Tatum und bei Indiana mit Halliburton halt einfach verletzt. So, und
Philadelphia weißt du sowieso nicht, Embiid fängt jetzt die Saison an, aber ich meine, da geht ja keiner davon aus, dass er eine ganze Saison durchhält. Nee. Von daher ist der Osten weit offen. Und keine Ahnung, die wagen das gegen Hartenstein in so NBA Finals. Das ist jetzt vielleicht Orlando, OKC ist jetzt nicht das, was sich Adam Silver wahrscheinlich wünschen würde,
aber es gibt ein
kleines Land auf der Weltkarte, die auf jeden Fall die Raise the Roof-Bewegung machen werden, wenn das so kommt. Ja.
Huporti hat es gesagt, es lag an dem Mix aus Reha nach seiner Meniskus-OP im Februar und dann eben Vorbereitung auf die neue Saison. Das ist dann auch nachvollziehbar. Er geht jetzt in sein 2. Jahr in der NBA, hat knapp 30 Spiele letzte Saison gemacht und wenn du dann eben ab Februar verletzt raus bist, dass du dann natürlich eher guckst und wenn auch noch der Trainer gewechselt wird, wobei das stand ja glaube ich erst ein bisschen später fest, dass du da halt dann irgendwie auch sicher im Sattel sitzt, so, deswegen, das werden wir uns genau angucken. Ja, und den größten
deutschen, das wäre auch keine Situation gewesen, wo er einfach kommt und dann wissen wir, dass er spielt. Also
genau.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er den Kader geschafft hätte, ist jetzt eher, also sehe ich unter 50, hätte ich, weiß ich nicht, glaube ich nicht in diesem Jahr. 2027 wird dann natürlich als Spieler nochmal deutlich weiter sein, wird sich nicht nur vertraglich in der NBA hoffentlich sicherer fühlen, sondern eben auch nochmal eine Nummer besser sein und die Konkurrenten, die er ausstechen muss, sind nochmal 2 Jahre älter geworden. Das heißt, da ist dann einfach, glaube ich, einfach vom Timing her ist es eine logische Sache.
Und die größte deutsche Enklave hast du schon angesprochen bei Orlando mit Franz, mit Moritz, wenn er wieder da ist und mit Tristan da Silva und eben auch mit Ansagen aus der Organisation raus. Also mit Moritz, der sagt, das ist mit Abstand das talentierteste Team, das wir je hatten. Die Zeit ist gekommen, wir wollen die Meisterschaft gewinnen, dafür trainieren wir. Und ich finde das gut. Also das, der eine, es wird wieder den einen oder anderen US-Amerikaner geben, der sagt, ah ja, der verrückte Wagner da wieder. Aber ey, also auch übrigens die Hälfte der General Manager sagt, die werden das am meisten sich verbesserte Team sein in dieser Saison. Und wenn wir es jetzt hinkriegen, dass neben Franz auch Banchero fit genug ist, dass sie häufiger mal zusammen auf dem Feld stehen. Sie haben noch Desmond Bane aus Memphis dazu genommen, der eine Scoring-Maschine ist. Die Basis bei ihnen war eine fantastische Defense in der vergangenen Saison. Dann sehen doch die Puzzleteile alle erstmal ganz passend aus, oder nicht?
Ja, ich glaube, dass es keine Mannschaft gibt in der ganzen Saison NBA, die so heiß ist wie die Mannschaft. Und ich glaube, diese öffentlichen mutigen Statements sind Indiz dafür. Es ist eine Mannschaft, die schon heiß war vor dieser Verletzungsseuche letztes Jahr. Und sie haben letztes Jahr überraschend, ihr Record war 41-41. Also mit all dem, was los war. Und du hoffst einfach nur, dass es eben genau im Zweifel ein solchen Jahr, wo alles schiefgegangen ist, aus gesundheitstechnischem Sicht. Aber die Mannschaft wird, also ich habe das Gefühl, du sitzt jetzt in Orlando, kratzen sie schon irgendwie am Holz, weil sie losspielen wollen, ja. Und ja, Desmond Bane ist da, Shooting im Zweifel verbessert. Sniper Franz dieses Jahr, wieso?
Sniper Franz, sehr gut.
Was passiert hier?
Was passiert? Ich will mal gerade eben noch einmal gucken, wie deren Schedule zum Start in die Saison aussieht. Also es ist ja ein Marathon, das wisst ihr alle, wenn ihr auch nur ein bisschen NBA verfolgt. Sie starten mit 3 Heimspielen gegen Miami, Atlanta und Chicago. Und dann gibt es den ersten Auswärtsstint, da sind Philly, Detroit, nochmal Atlanta dabei. Okay, dann geht es 2-mal gegen Boston. Naja, also wir haben jetzt auf jeden Fall mal so ein Grundgefühl und gucken dann einfach mal, wie sich da, wo das hin ausschlägt, je nach deutschem Spieler im Laufe dieser NBA-Saison. Und ich würde in diesem Part, Günni, gerne noch einmal das Thema nur als Gedankenspiel Isaac Bonga mit reinpacken. Und dich einfach mal fragen, weil wir haben das ja auch gehört von Moritz, der gesagt hat, ey, der Junge gehört in die NBA. Es gab jetzt in dieser gleichen Umfrage auch die Frage, wer ist der beste internationale Spieler, der nicht in der NBA ist? Und da kam Sascha Vesenkov mit 44% und dann kam auf Platz 2, geteilt zusammen mit J.D. Osman, Isaac Bonga mit 10%, den die General Manager der NBA, Gott sei Dank, haben sie hingeguckt bei der Eurobasket und auch davor auf dem Schirm haben. Sollte diese Option sich für ihn auftun? Ganz, ganz plakativste aller Fragen. Gehen oder in Europa bleiben? Was sind die Pros und Kontras? Was müsste eine Situation sein, wo du guten Gewissens unseren Izzy über den Teich schickst?
Also ich schicke ihn natürlich schweren Herzens, aber also ich würde ihn so, keine Ahnung, ich würde ihn so zärtlich in meine Hände nehmen und ihn dann so hochwerfen und dann flieg, kleiner Easy, und dann würde ich ein bisschen traurig sein, aber Mann, er ist 25. Es ist 25, machen, ja? Wir haben immer dieses Spiel, dieses Gefühl von, keine Ahnung, so, es gab zum Beispiel auch Jahre von Serge Ujiri, wo ich mir gewünscht hätte, der würde einfach gehen, wo er noch wirklich in seiner Prime war, so mit 27, 28, und ich dachte, geh einmal 2 Jahre und dann komm bitte wieder, bevor so dieses komische Theodosic jedes Jahr Gerüchte, und dann ist er zu früh gegangen, dann war es irgendwie nicht mehr das Gleiche. Und auch beim Vesenkov, der geht, und dann ist es nicht das, was er sich erwünscht hat, und dann gibt es eine Lösung, dass er wieder zurückkommt. Also mit 25 Jahren und wer so hart an sich arbeitet, und das ist ja wirklich eine der wackeligen Geschichten, die essentiell sind für ihn, der 3-Punkte-Wurf, wer das so verändert, der hat sich das einfach verdient. Dann dem nochmal einfach zu gucken, wie gut kann ich sein, wie groß kann die Rolle sein. Und für mich ist seine Ceiling dann so einer von diesen richtig guten 3-and-D-Spielern, die im Zweifel, nach denen sich alle Meisterschaftskandidaten die Finger lecken. Und dass er da spielen kann, ist einfach keine Frage. Also ist einfach, du baust dir so jemanden, ne? Du baust dir so jemanden, der einfach einen schnellen, hohen Release hat mittlerweile, gerade aus den Ecken. Ich meine, ich habe die Prozentsätze nicht vor mir, aber auch wieder bei der EM gefühlt wieder Corner-Dreier von Isaac Bonga ist einfach, kannst du schon direkt vorher deine drei Stinkefinger in dein Gesicht halten, weil du weißt, das Ding geht rein. So. Von daher, es ist einfach nach seinem Gusto. Nochmal ein Jahr Partizan, macht doch richtig Bock. Ich hoffe, ist ja noch ein späteres Thema noch, dass sie dieses Jahr gut sind, dass sich das wirklich auch richtig lohnt, für ihn da zu sein. Nochmal Obradovic, vielleicht auch mal diese Halle dann in Playoff-Situationen zu erleben. Und dann hat er ja erstmal, sollte das passieren, also sollte jetzt, keine Ahnung, werden die Sechster oder werden die Achter und spielen sich rein und spielen eine Playoff-Serie, dann hat er für mich erstmal auch alles aus dem Standort Partizan rausgeholt, was es zu rauszuholen gibt. Also ich gucke ihn mir auch 5 Jahre da an, aber es ist ja dieses Ausland A, dann diese Basketballkultur B, Pressure Cooker, Obradovic C, so diese Stark Arena oder Belgrade Arena D, so, dann hast du das bekommen und du kannst immer wieder noch später bei Panna oder sonst wo spielen, wo immer du spielen willst. Aber also bei aller Liebe für die Euroleague, wenn er die Chance hat, dann soll er einfach gehen und das ein paar Jahre machen.
Sehe ich nämlich genauso. Also ich glaube, das Kontra ist so klein. Es ist wirklich nur, dass uns das Herz bluten wird, wenn dann häufiger mal wir auf die Minutenanzahl gucken.
Doch! Das ist nur du. Komm damit klar. Das ist ein Wir-Problem, dass er nicht gehen soll.
Ja, ist so, ne? Also es würde dann halt diese Nächte geben, wo wir drauf gucken, bei welchem Team auch immer er dann landet und wir sehen die Minuten und vielleicht ist es auch mal ein DNP, häufiger sind es hoffentlich Minuten, aber dann vielleicht wenige. Aber das ist genau wie du sagst, das ist ein Wir-Problem und kein Easy-Problem und natürlich muss ihm jeder, der bei klarem Verstand ist, finde ich auch, dazu raten, das nochmal zu machen mit dem, was er sich jetzt alles in seinen Rucksack reingepackt hat, mit offensichtlich auch der Wertschätzung, die er bei Teilen der Leute, die da auch was zu melden haben, genießt. Und deswegen sehe ich genau wie du die Pros viel, viel größer als ein mögliches Kontra, dass dann halt die Minuten natürlich andere sein werden als bei Partizan. Wir wollen doch irgendwie auch, dass er sich dort nochmal testet. So. Und dann funktioniert so, das funktioniert nicht. Aber er hat's getestet. Im Zweifel hat er auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geld verdient. So. Und dann landet er ja irgendwann vielleicht einfach wieder in deinen Händen, wo du ihn weggeschickt hast. Und dann ist alles gut.
Dann gehört es mir. Wie ist dieser grausame Spruch? Liebst du etwas? Lass es gehen. Oder aber wenn es zurückkommt, dann ist es deins. Also. Gehört er uns, der Busch.
Ja, da sind wir doch schon im DBB-Block. Sind wir doch im DBB-Block schon drin.
Was ist passiert? Was passiert hier?
Ja, nee, es ist heute die Was-passiert-hier-Folge. Wir wissen, was passiert beim deutschen Bundestrainer. Gott sei Dank, endlich, nach weiteren 4 Wochen raus aus dem Krankenhaus in Spanien, nach dieser Bauchspeicheldrüsen-Geschichte, laut Medienberichten, hatte Alex Mumbu bis zu 16 Kilo verloren. Und er wurde jetzt zitiert, als er dann da wieder raus war, dass er viel Statistiken studiert hat und dass er über die Zukunft die etwas weitere nachgedacht hat mit den jungen Spielern, die zum Team kommen könnten. Also er hat dann irgendwie auch versucht, dieses verdammte, ich bin jetzt hier weiterhin im Krankenhaus, zu nutzen. Wir werden ja uns das dann angucken mit einem natürlich völlig veränderten Kader, dann Ende November, Anfang Dezember, wenn die Quali für die WM 27 gegen Israel 28.11. und auf Zypern 1.12. ansteht. Aber du merkst in den Aussagen auch, die dann so man lesen kann und was man so hören kann, Günni, ne, dass der brennt und der Körper ihn einfach gehindert hat über Wochen und er muss den jetzt irgendwie wieder in den Modus kriegen. Das Ding ist nur, er brennt jetzt ohne Ende und er hat natürlich halt einen komplett anderen Kader dann jetzt in den nächsten Spielen. Also er will eigentlich und er macht und er tut und jetzt ist erstmal die Challenge, wie baut er sich eigentlich das zusammen aus diesem Team, was ihm dann da jetzt zur Verfügung steht, ohne die ganzen Stars.
Ey, das wird das bestvorbereitetste Fensterspiel, glaube ich, in der Geschichte aller Fenster. Das ist ein Mann, das ist ein Basketball-Psycho. Und Basketball-Puristen reicht normalerweise nicht mal das Fieberfenster. Also wir haben ständig große Trainer, Nationaljobs annehmen sehen und die aber nur in Kombi mit im Verein auch funktioniert haben. Wenn sie nur dieses Fenster oder diese 6 Wochen im Sommer hatten, kommen sie alle aus diesem Job nach 2 Jahren spätestens und sagen, ich will wieder coachen. Ich muss täglich in der Halle stehen. Ich muss das machen. Ich brauche meine Routinen. Ich brauche all dieses Ganze. Ich will coachen. Ich will nicht nur scouten und unterhalten und irgendwo hinfahren und machen und tun. So, und jetzt wurde dieser Mann, nachdem er ein Jahr genauso empfunden hat, gefühlt um dieses Turnier gebracht. Und jetzt liegt er im Krankenhaus und studiert, was sie, keine Ahnung, schaut sich irgendwie alle Pick and Rolls von Nelson Weldemann zur linken Seite an und überlegt, was er daraus bauen kann. Ja, es ist halt einfach, das sind jetzt seine Highlights. Und im Sommer kommt kein Turnier. Das heißt, es ist irgendwie eine super undankbare Situation. Ich hoffe, er findet was für sich, was funktioniert. Und ich hoffe natürlich auch, dass er erfolgreich ist. Weil das sind keine unwichtigen Fenster. Wer sich das angeguckt hat, das ist jetzt auch keine Clickbaiting-Panikmache. Aber es ist die Realität. Fallen immer noch mehr Spieler raus aus diesen Fenstern, weil die deutschen Spiele immer noch besser werden und noch mehr Spieler in der NBA sind und Co. Das heißt, die Aufgabe wird kompliziert. Und wenn wir jetzt alle schon von der WM 27 reden und alle Spieler sich schon committen und so weiter, es wird 12 Spieler geben müssen, die sich dafür qualifizieren und die das packen. Und das ist eine große Aufgabe. Und wenn sich Spieler dafür finden, dann sollten wir denen auch sehr dankbar sein und das einfach applaudieren, wie jahrelang einfach diese Spieler aus der, wahrscheinlich nicht zweiten Reihe, sondern aus der dritten Reihe kommen und dafür sorgen, dass wir überhaupt Europameister und Weltmeister und so werden können, weil unsere Big Dogs werden das nicht richten können.
Mhm. Wer es nicht auf dem Schirm hat, also Israel, Zypern habe ich schon erwähnt und dazu in unserer Quali-Gruppe in der ersten Runde die Kroaten noch mit. Also das nur nochmal, um es einzuordnen.
Genau, und du nimmst
eine
Spielergruppe und du nimmst dann auch was mit in die nächste Gruppe, die Ergebnisse. Das heißt, du hast Israel und Kroatien und musst dann quasi da rauskommen und dann nochmal in die nächste Gruppe rein und hast Ergebnisse schon mit dem Gepäck, wenn ich das richtig verstehe. Also,
ich glaube auch, ja.
Ja, und dann warten auch Teams, die nicht ohne sind. So. Das ist ein schwieriges Format. Dass der amtierende Welt- und Europameister nicht direkt dabei ist, ist natürlich eine Frechheit. Come on.
Was ist da los? Was passiert hier? Wir machen weiter.
Jetzt steht Thomas so und sagt so, Folgentitel. Ich habe hier eine Idee, Jungs. Wie wär's mit dir?
Thomas Linder schreibt schon wieder fleißig mit. Ich glaube übrigens, dass der Spieler, er hat mir das hier geschickt, könnte sein, dass der Spieler, nee, das kann nicht Darius McGee sein.
Doch, naja, so heute.
Ja?
Er heißt
okay.
McGee, ja.
Darius McGee, liebe Freunde. Und jetzt seid ihr gefragt. Schaut euch Darius McGee an.
Lohnt euch. Findet den richtigen Darius McGee und schaut euch seine, Highschool und Playoff Highlights an. College Highlights.
Der wildeste Werfer überhaupt. Wir haben einen weiteren Bundestrainer, über den wir reden können und sollten. Das hatten wir vor kurzem noch nicht. Da war es nämlich die Bundestrainerin bei den Frauen. Aber Lisa Tomatis ist ja nicht mehr da. Man hat sich ja getrennt von ihr, einvernehmlich heißt es. Und der neue Mann ist ein alter Bekannter, Olaf Lange. Ein Mann, wenn man da noch mal ein bisschen, wer sich ein bisschen mit Frauenbasketball beschäftigt hat, der kennt den Namen natürlich schon, aber es ist auch interessant, da noch mal so ein bisschen in die Vita reinzugehen, der also das Team bei der Heim-WM nächstes Jahr coachen wird. Er war bis zuletzt Assistent bei den New York Liberty. Das Interessante ist das Konstrukt, dass er quasi immer im Coaching-Duo mit seiner Ehefrau Sandy Brandello das gemacht hat. Sie war Head Coach, er war Assistent. Die Aufgabenverteilung gab es auch schon bei anderen Stationen von den beiden andersrum. Und er ist jetzt zum dritten Mal Bundestrainer, war Ende der 90er und dann 2001 bis 2003 schon Bundestrainer der Basketballerinnen, war Nationaltrainer in Russland, war Assistentin von seiner Ehefrau in Australien. Also sie haben das immer dann zusammen natürlich gemacht, diese ganzen Sachen. Hat zweimal die Euroleague gewonnen, halt mit ihr zusammen zweimal die WNBA Championship gewonnen. Also ist ein super hochdekorierter Mann. Und deine ersten Gedanken, als du das gelesen, gehört hast, dass da nochmal ein Wechsel auf der Position stattfindet vor diesem so wichtigen Heimturnier, waren welche?
Ey, ich habe die ein oder andere Nachricht bekommen, muss ich gestehen. Ich fand das ja nicht alles so rund, was wir gesehen haben von der Coaching-Seite, wohl wissend, wie unglaublich schwierig diese Aufgabe ist. Also alles immer in Relation gesetzt zu der Trainingsmöglichkeiten, zu wann kommen die Stars der Frauen an, der WNBA an und so weiter. Es ist so eine undankbare Aufgabe. Und trotzdem hat mir das nicht alles so gefallen, was passiert ist. Deswegen, vielen Dank für die erbrachte Leistung. Olympische Qualifikation war fantastisch und so weiter. Aber ich finde es gut, dass jemand Neues da ist und dass ein bekanntes Gesicht ist. Ich muss zugeben, dass ich, obwohl ich den Namen gefühlt seit 15 Jahren, 20 Jahren kenne, keine Coaching-Identität jetzt direkt vor Augen habe. Ich finde es einfach genial, ich finde es wahrscheinlich sehr gut, dass eine Niara Sabai und eine Leo Fiebig den Daumen hoch geben, dass es da eine Verbindung gibt, dass es bedeutet sowieso schon eine ja auch eine Nähe zur WNBA insgesamt, dass es hoffentlich schon Berührungspunkte gab mit Satou, dass es einfach so, dass diese Welt verstanden wird, dass es die natürlich die Schwierigkeiten von den Spielerinnen da drüben verstanden wird, und dass man da einfach dann zusammen irgendwie Lösungen findet und irgendwie das umsetzt. Und da hört es erstmal auf. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was für ein Spielstil zu erwarten ist oder was da sonst was passiert. Aber ich finde es jetzt nicht, also ich finde es gut, dass jemand Neues da ist. Und ich finde erstmal die Besetzung auch total fast optimal einfach, weil du hast dieses Gefühl, okay, der versteht Deutschland und kennt deutschen Frauenbasketball und der versteht aber auch so die amerikanische Seite, die halt super wichtig für uns ist. Und das klingt doch erstmal fantastisch mit einer persönlichen Beziehung zu zwei der besten fünf Spielerinnen oder aus der ersten fünf. Super.
Komm, wir kippen noch mal ein bisschen mehr Insights mit rein. Ich habe unsere liebe Kollegin Irete Amojo noch mal angepingt und die hat mir noch mal eine Sprachnachricht geschickt und auch ihre Gedanken zu dieser Verpflichtung. Olaf Lange, neuer Bundestrainer der Basketballerinnen, hat sie mir zukommen lassen. Wir hören mal rein.
In den letzten Turnieren ist immer wieder aufgefallen, dass das Team, abgesehen von seiner individuellen Klasse, die größten Schwierigkeiten damit hatte, eine eigene Identität auf dem Spielfeld, aber auch abseits des Spielfeldes zu finden. Und ich sehe immer vor allem den Coaching-Staff in der Verantwortung, identitätsstiftend zu sein oder zumindest durch eine klare Rollenverteilung Strukturen zu etablieren. Und das geht meiner Meinung nach weit über Plays und die fehlenden Offense-Strukturen hinaus, die wir ja häufig auch bemängelt haben. Sondern vor allem menschlich war es mein Eindruck, dass das Team und Coaching-Staff gerade bei der letzten EM, die wir ja eng verfolgt haben, nicht mehr so richtig geklickt haben. Die Heim-WM 2026 ist ein Riesenmeilenstein für das Team, in dem vor allem der sportliche Erfolg zählt. Und ich glaube, dieser gelingt nur, wenn sich das Team auch zusammenraufen kann. Es war klar, dass vor diesem Turnier irgendwas passieren muss und dass sich auch etwas ändern muss. Ich hatte an ein etwas längeres Vorbereitungsfenster, vielleicht jetzt im Oktober nochmal gedacht, einfach um dem Team die Möglichkeit zu geben, enger zusammenzuwachsen. Dass der Verband jetzt aber zu so einer drastischen Maßnahme greift, finde ich auch nachvollziehbar. Weil in Olaf Lange hat das Team einen Leader, der eine Leitfigur ist, die nicht nur viel Basketballkompetenz mitbringt, sondern auch auf menschlicher Ebene das Team und vor allem die wichtigsten Spielerinnen, die Leaderinnen dieses Teams hinter sich vereinen kann. Und ich glaube, dass es ein notwendiger und richtiger Schritt war. Olaf kennt die WNBA-Spielerinnen sehr gut. Er weiß, wie man Winning Basketball spielt, hat das viele Jahre sehr erfolgreich auch in der WNBA getan. Und ich glaube, dass die Disruption durch den Trainerwechsel und den frischen Wind, den Olaf Lange und der neue Coaching-Staff mitbringen können, auch das Team so ein bisschen wiederbeleben kann.
Shoutout an Ireti, da war alles drin. Also haben wir jetzt einfach unterm Strich
auch dank ihr. Wieso hast du mich jetzt so hier bloßgestellt? Du gibst mir Schuss, ich gebe dir so eine wurstige Antwort und dann kommt von oben vom Top Rope kommt dann Ireti mit Insights, mit sie weiß hinter den Kulissen, mit sie weiß ganz genau, dass der Verband das war. Sie kennt Olaf. Ey, da, so okay, hast du einmal richtig schön mich hier in den Senkel gestellt.
Ich habe den Lüdecke gemacht. Nee, aber war unabsichtlich. Ich war unabsichtlich.
Ja, Ireti, Mann, Ireti, da kitzeln wir noch mehr raus. Sie hat gesagt, auch abseits des Feldes. Benjamin, das habe ich genau gehört. Was war denn da los? Mhm.
Was war da denn los, wie Stefan Graf sagt? Was passiert hier?
Ja, das was passiert hier? Wirklich, was passiert hier? Da müssen wir nochmal nachbohren. Das ist auch feige von ihr, dass sie jetzt schön die Sprachnachricht schickt, damit wir nicht bohren können.
Naja, Moment. Also ich wollte ihr nicht über Gebühr auf den Sack gehen und habe geschrieben, kannst du mir eine Sprachnachricht schicken, weil ich nicht wusste, ob sie heute auch noch hier Zeit hat. Also da möchte ich jetzt...
Wir haben ja jetzt ein ganzes Jahr noch, bis die WM losgeht. Da kriegen wir noch ein bisschen was aus ihr rausgekitzelt.
Ja, definitiv. Immer gerne gesehen, war ja auch während des Turniers, während der EM Teil dieses Podcasts. Es ist ganz interessant übrigens, wie der Fahrplan jetzt ist mit dem neuen Trainer, denn es gibt einen ersten Lehrgang Anfang November in Chiemann und dann gibt es im März ein riesiges Quali-Turnier in Lyon, wo du 5 Spiele hast, wo du innerhalb von, ich glaube, 6 oder 7 Tagen gegen Frankreich, Nigeria, Südkorea, Kolumbien und die Philippinen spielst. Das ist dann schon wieder, also wir sind ja qualifiziert, wir spielen ja nur mit, in Anführungsstrichen, aber das macht es natürlich umso besser, dass du dann nochmal so einen Riemen hast, so am Stück irgendwie. Wobei ich jetzt gerade drüber nachdenke, wie ist denn das? Hast du da dann den Kader so zusammen, wie du ihn zusammen haben willst? Im März wahrscheinlich eher schwierig. Weiß nicht. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt so der nächste Fahrplan. Also erstmal im kommenden Monat, erster Lehrgang und dann dieses Qualifikationsturnier, wo ich jetzt auch erstmal durchgestiegen bin, dass da wirklich so viele Spiele am Stück sind, wo hoffentlich es dann eben auch Klick macht. Und dann hat, kann ich übrigens noch ein Zitat mit reingeben vom neuen Bundestrainer. Wenn alle fit sind, glaube ich daran, dass wir, und jetzt kommt der wichtige Zwischensatz, mit etwas Glück bei der Heim-WM um einen Titel, um die Medaille spielen können. Und dieses mit etwas Glück, mein lieber Olaf Lange, das kriegen wir aber noch raus in den nächsten Monaten, oder was?
Das ist schon sehr viel Qualifikation und so Erwartungsmanagement. Wenn alle gesund sind, und beim Gegner der ein oder andere fehlt, dann können wir mit dem entscheidenden Quäntchen Glück dabei sein, wenn es heißt, hier werden Platzierungen ausgespielt, die im Zweifel auch Richtung Medaille gehen könnten. Alles klar. Alles klar. Danke für diese Kampfansage.
Aber vielleicht ist es auch nachvollziehbar, also wie gesagt, das mit etwas Glück, vielleicht laden wir ihn auch mal einfach hier zu uns ein, weil die,
ja,
die
Vita ist so interessant. Natürlich auch noch
so interessant.
Aber, ja.
Und also dieses mit etwas Glück, das werden wir ihm spätestens, wenn wir ihn hier in diesem Podcast haben, werden wir ihn das abschälen wie deinem Sohnemann den Jubel nach dem Dreier. Das werden wir vom Bundestrainer noch.
Ich kann nicht nur eine Sache sagen, wo es mir, die mir wirklich wehtut. Ausrichter von der EM zu sein, quasi Teilausrichter und danach WM-Ausrichter. Und es sorgt dafür, dass du irgendwie 95% aller Spiele, die du in 2 Jahren machst, für die Cuts sind, ist auch nicht geil.
Das stimmt.
Die weißt
haben
keine,
ja, die haben, so, ja, die haben nicht diese Wertigkeit.
Du spielst jetzt ständig, spielst du Basketball und es ist völlig egal, ob du gewinnst oder verlierst. So, das ist es nicht. Das müssen wir besser staggern nächstes Mal. Da ist immer nur so WM, EM-Ausrichter, ein Jahr kompetitiv und dann wieder. Also da müssen wir irgendwie mal, da müssen wir auch nochmal ran an die Geschichte.
Ja, guter Punkt. Also wenn die Spiele dann halt einfach wirklich zumindest keine sportliche Wertigkeit im Sinne davon haben, dass die Ergebnisse was zählen, weil sie dir irgendwie was bringen und ja, das stimmt schon. Also ja, gucken wir uns an. Ich glaube, da seid ihr jetzt erstmal einigermaßen umfassend informiert über diesen Trainerwechsel bei den Basketballerinnen und wir finden den Übergang, Günni, zur Euroleague. Ich habe mir gedacht, den finden wir einfach, wenn wir gerade im DBB-Block drin sind, über einen brutalen Saisonstart von Daniel Theiss. Ich habe die Zahlen einfach nochmal mitgebracht aus der Euroleague. 13,8 Punkte, 5,6 Rebounds, 1,5 Blocks pro Spiel. Er hat eine Zweierquote von 92% bei 67% Dreierquote. Er hat in den letzten 3 Spielen für Monaco in der Euroleague von 16 Abschlüssen 15 getroffen und seine Punktausbeute bislang, und das ist ja nun, weiß Gott, das wissen wir alle nicht alles, was er dem Team oder einem Team, in dem er spielt, gibt, ist bislang in dieser Saison 17, 15, 17, 10 und 10. Und das ist so der Start von Daniel aus einem Nationalmannschaftssommer raus mit dem Titelgewinn. So kommt er rein in die beste Liga Europas. Das ist doch.
Oh. Ey, das nehmen wir. Ich muss gestehen, dass ich Monaco noch nicht so viel gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, ich hatte vor der Saison eigentlich so eine Idee, wie das aussehen könnte. Und dann guckst du erst, oder ich persönlich gucke mir dann natürlich erstmal irgendwie die anderen Mannschaften an. Der Daniel macht einfach Daniel-Dinge. Ich hasse es, ich lasse die Qualifikationen, die wir uns alle denken, jetzt einfach weg. Und das ist einfach Daniel Theiss. Das ist in der Euroleague, Daniel Theiss ist nicht 67% Dreier, aber Daniel Theiss ist, keine Ahnung, in den hohen 30ern mindestens 40%, sind offensive Rebounds, Blocks, alles. Ist einmal der besten 3, 4 oder vielleicht sogar weniger. Das müsste man mal sich mal in Ruhe hinsetzen. Auf jeden Fall unter den Top 3 Center der Liga. Wenn er fit ist. aber nein, Euroleague, also wenn wir schon eine Euroleague-Überleitung machen, dann würde ich eine kleine machen, die dafür sorgt, dass ich in der Euroleague, also ich habe jüngste Nachricht bekommen auf Instagram und da hat jemand geschrieben, hey, jetzt sagt er endlich mal, 5 Spiele sind, was ist jetzt das Power-Ranking, ist Dubai for real, wie sieht's aus mit HPL und so weiter, also wer sind jetzt die Mannschaften und so weiter. Und ich war so überrascht, weil ich die gelesen habe und dachte so, ja krass, ich habe die eben noch gar nicht so in meinem Kopf. Und das ist die Überleitung, die, nämlich jetzt kommt die Kategorie.
Die Feldmaus. Update vom Feldmaus.
So. Achtung. Öffne Fotos. Benni. Die Feldmaus.
Wie der mit seinem Telefon sprechen muss, es einfach.
Ey, ich weiß. Ey, come on. Ey, Benji. Die Feldmaus schreibt mir vor kurzem Folgendes. Und ich mache daraus ein Rätsel für dich. Was haben Shake Milton, Khalik Jones, Matthias Lissor, Rashawn Holmes, Andros Samodurov, Shaquille McKissick, Mustafa Fall, Keenan Evans, Yamada, Bruno Caboclo, Arthur Jagas, Taylor Horton Tucker, Brandon Boston, Gilson Bango, Vincent Poirier, Georgios Papagiannis, Erjan Osmani, Leonardo Nestina, Nebo, Ledale, Chancha, Brown, Musa, Mason, Jaite, Avramovic, Rivero, Izundu, Graham, Dobrich, Carter, Kanan, Bolomboy, Simmons, Samanich, Kuruj, Howard, Forrest, Folkman, Jovic, Jokubaitis, Harris, Nunez, Laprovittola, Jackson, Hotel, Morrison, Makundo. Gidreitis, Chanka, Sima, Stevens, Nakic. Gemeinsam.
Was haben die gemeinsam? Die spielen alle in der EuroLeague. Das wäre jetzt der kleinste
gemeinsame Nenner.
Und statistisch wird er wahrscheinlich darauf hinaus wollen. Boah, hä? Aber da sind doch auch welche dabei, die haben noch gar nicht gespielt diese Saison. Oder bin ich jetzt bekloppt?
Was haben sie gemeinsam? Und da fehlen jetzt noch, aber das sind die großen Namen, die das gemeinsam haben. Sie sind verletzt. Alle Namen, die ich gerade vorgelesen habe, sind aktuell verletzt.
Ja, ja.
Es ist krank. Der Punkt für mich, an dem ich sage, wir müssen kollektiv kurz alle mal unsere Köpfe zusammenstecken und uns überlegen, was passiert hier, ist jetzt erreicht. Jedes Team, was ich mir angucke, ist einfach, also wie soll ich Mailand einschätzen, wenn da Brown, Chancha, Ledé, Nebo und Sestina und Toth fehlen? Ich weiß nicht, wie die sind. Wie soll ich FS einschätzen? Was ist jetzt mit FS, wenn einfach auf der großen Position Osmani, Poirier und Papagiannis einfach raus sind für Wochen und Monate und wie auch immer? I don't know. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Es ist brutal. So, wir wissen, also die 20-Team-Saison geht erst los. Das ist jetzt. Letzte NBA-Saison. Wir reden nur von Verletzungen. Die Mannschaft OKC kommt durch. Ja, die sind auch die beste Mannschaft wahrscheinlich sowieso, aber auch wegen, weil ständig irgendwelche Mittel-20-jährige Superstars Achillessehnenabrisse haben und gefühlt alle kaputt sind. Und die EM ist auch, ständig reden wir davon, okay, wer ist verletzt? So. Es ist schon wirklich tough, Mann. Ich kann dir nicht sagen, mein Eindruck von den Mannschaften ist, so wie sie aktuell sind, ist alles sehr nah beieinander. Aber ich kann einfach wirklich nicht in die Tiefe gehen mit Teams, weil ich nicht weiß, wie sie aussehen zusammen. Weil einfach bei jeder Mannschaft 4, 5 wichtige Spieler verletzt sind.
Ja, das geht mir ganz genauso. Also wenn ihr auf diese Nachricht bezogen, die du bekommen hast, es geht dir offenbar so wie mir und auch einige andere Leute, mit denen ich mich unterhalte, es hat niemand ein Bauchgefühl bislang, wer wirklich gut und wer schlecht ist. Also, und der Blick auf die Tabelle bestätigt das, weil du hast gefühlt 10 Teams, fast 10 Teams, die haben alle 3 Siege. Harpoel und Pan haben einen Sieg mehr. Nur Baskonia hat noch gar keinen Sieg. Bei allen, ja, es stimmt. Also, vielleicht kann uns der ein oder andere, der Basketball noch länger verfolgt als mir und auch diese ganzen Fieberturniere, als wir noch so kleine, unbedarfte Dullis waren, die vielleicht selber geflext hätten, wenn sie einen Dreier treffen von draußen. Vielleicht kann uns der ein oder andere, der das schon wirklich lange verfolgt, mal sagen, ob wir das einfach nur nicht auf dem Schirm haben, dass das Verletzungsthema zum Beispiel bei Nazio-Turnieren früher genauso war. Weil wir wissen es ja einfach nicht, weil wir sind ja logischerweise erst irgendwann eingestiegen in das ganze Thema. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil der Schedule ja immer härter und immer voller und immer voller und immer voller wird. Und es ist ja wirklich krass, dass du, also diese Namen, die du jetzt alle aufgezählt hast, es stimmt, quer durch alle Wettbewerbe, quer über alle relevanten Kontinente, in denen Basketball gespielt wird, den wir covern und den, für den wir uns interessieren und den wir interessant finden, ist das Verletzungsthema eigentlich ein 50-prozentiges Thema. Auch jetzt zum Beispiel in den Previews, die man sich zur NBA angeguckt hat. Bei über 50% der Teams ging es nur darum, kriegen die das hin, dass die beiden gesund sind und so weiter. Und das können wir ja auf die EuroLeague 1-1 übertragen. Und deswegen kann man einfach keine seriöse Einschätzung abgeben. Wir wissen natürlich, wer auf dem Papier die stärksten Kader hat. So, und wer eigentlich am Ende dann auch, wenn es um die Wurst geht, ganz oben sein sollte. Aber jetzt, in dieser ersten Saisonphase, sorgt natürlich auch dafür, dass du einfach, egal welches Spiel du dir anguckst, du hast doch gar keine Ahnung, was du erwarten kannst von dem Spiel. Also es kann in beide Richtungen pendeln, es kann jeder jeden gefühlt gerade irgendwie schlagen, eben auch aufgrund dieser Verletzungssituation. Also sehr guter Punkt.
Ja, es ist einfach, es ist tough und alles ist, es relativiert es einfach. Ja? Also das ist jetzt die Ausgangssituation und du kannst ja fast sagen, okay, alle sitzen im gleichen Boot, alle schleppen sich aus so einer Europameisterschaft und die Spiele machen trotzdem Bock, aber ich mach mir halt einfach FS an und Papagiannis ist raus, wahrscheinlich fürs ganze Jahr und davor ist Osmani spielt 2 Minuten. Dann denke ich, okay, das kann ich. Ich wollte sehen, wie es aussieht. Das kann ich jetzt. Das erkenne ich jetzt nicht, ja.
Partizan, Karlik Jones, jetzt mindestens 3 Monate
genau,
raus.
Genau, vorgestern die Nachricht. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen, was das Ganze getriggert hat. Lukas Feldhaus schreibt mir, er bereitet die Spiele vor, aber normalerweise, wie er früher, also die Zeit, die er früher gebraucht hat, irgendwie um seine Spiele vorzubereiten, braucht er jetzt einfach nur, um rauszusuchen, um den Kommentatoren mitteilen zu können, welche Spiele alle bei den Teams jeweils verletzt sind. Also, das ist einfach, das ist heftig. Und natürlich habe ich nicht wirklich den Gedanken, dass irgendwelche Köpfe würden sich irgendwann jemals zusammenstecken. Aber es war jetzt einfach eine frustrierende Momentaufnahme. Abgesehen davon ist einfach die Parität, die es gerade gibt, also wie nah die Mannschaften beieinander sind, ist großartig. Du hast, wenn man das jetzt so ein bisschen groß umreißen will, ist für mich die beste Geschichte, dass zwei Belgrader Teams, also bis vor der Carlick-Jones-Verletzung wieder irgendwie gefühlt echt ziemlich sicher in die Playoffs mitmischen. Wenn sie viel Glück haben, haben sie eine Chance, sich auf eine Platzierung zu, die vielleicht sie für die Playoffs qualifizieren könnte, wenn alle dabei sind. Aber es ist tough. Wir müssen uns noch ein bisschen Zeit geben. Wir gucken die Spiele und wir feiern es. Es gibt auch einfach, gab schon so auch wirklich spektakuläre Partien. Es macht Bock ohne Ende. Aber trotzdem guckst du fast jedes Spiel und hast einfach so ein bisschen das Gefühl von, fuck man, der ist nicht dabei. Und jetzt muss man einfach beobachten, wie sich das entwickelt. Es sind, glaube ich, 11 Doppelspieltage, was ich liebe, weil einfach jeden Tag mache ich mir Julik an. Aber es ist rough. Es ist wirklich, das ist eine rough Momentaufnahme.
Du hast die Belgrader Teams gerade angesprochen. Die News beim einen Team haben wir verkauft. Über die andere sprechen wir auch noch mal kurz. Über die Roter Stern, wo wir ja das Heimderby gegen Partizan vor Ort erleben durften. Und wo es jetzt fantastische Bilder gab. Denn es gab den Trainerwechsel bei Roter Stern. Haben wir hier in diesem Podcast noch nicht besprochen. Sascha ist wieder zurück. Wir haben jetzt an jeder Seitenlinie in Belgrad eine Basketball-Legende, Jelko Obradovic bei Partizan, Sascha Obradovic bei Roter Stern. Wir erinnern uns, als er mit Monaco nach Roter Stern kam und sich hingekniet hat und auf das Wappen gehauen und es geküsst. Und jetzt ist er der Roter Stern-Trainer. Startet mit 2 Heimsiegen gegen Kaunas, fiedelt Real mit 15 ab und die Halle huldigt ihm beim Betreten. Es ist Gänsehaut, wenn ich es auf meinem, ich gucke das auf meinem Handy, ist ja nicht so, als würde ich das auf einer riesigen Leinwand sehen. Ich sehe das auf meinem Handy, wie er da reinläuft und kann so ein bisschen erahnen, wie das klingt. Und das, was das in mir auslöst, zu sehen, wie Sascha Obradovic auf dieser Stimmungswelle, allein nur, wenn er die Halle betritt, da reingetragen wird, das macht so Bock.
Es ist das Beste. Es ist das Beste, was gerade in Juli passiert. Es ist, wenn ihr nicht keine Zeit habt, irgendwie 18 Spiele zu gucken, dann guckt euch in der nahen Zukunft die Roter Stern-Spiele an. Gerade das Heimspiel, ich glaube, Baskonia ist es als nächstes, wenn es mich nicht täuscht. Ja. Der vielleicht intensivste Turnaround, den ich seit langem gesehen habe. Und wir haben ja schon wirklich Jesse Kivicius-Übernahme von Fenner beispielsweise. Aber es war 0-2, alle verletzt bei Roter Stern. Untergangsstimmung, gefühlt schon wieder die Saison vorbei, bevor sie losgegangen ist. Sofort der Trainerwechsel, Sviropoulos raus, der einen super Job gemacht hat auf dem Pulverfass. Aber sofort schnelle Reißleine gezogen. Befreiungsschlag, erster Sieg. Und jetzt hast du eine Roter Stern-Mannschaft, die gefühlt, die fliegen jetzt einfach. Und es ist nicht nur ein Fit zwischen Sascha Obradovic und seiner großen Liebe, sondern auch wirklich zwischen der Mannschaft, die er da zur Verfügung hat. Weil die einfach tough und nasty ist. Die sind so diese, die haben 3-4 Spieler in der gleichen Größe. Chima Moneke ist so physisch dann als kleiner Fünfer oder eben als Vierer, als Rebounder. Cody Miller-McIntyre, ein Rieseneinser. Und es wird einfach die Basis des Erfolges, wird einfach eine unglaublich ekelhafte Verteidigung sein. Und er wird da eine Festung bauen. Und die anderen Mannschaften sind nicht weit weg. Die haben jetzt Real mit 15 abgefiedelt. Wer weiß, was das bedeutet. Bei Panna hat dann ihre komischen Grabenkämpfe, von denen wir auch wussten, dass die kommen, haben ja auch schon in der griechischen Liga gegen Olympiakos verloren, nach ein paar interessanten Pfiffen, wie uns Coach Attermann dann hinterher per Videobeweis über seinen Instagram-Kanal zugespielt hat.
Das macht er jetzt gerne, ne? Also er fängt wirklich an, bei jedem Spiel, wo es strittig ist, einfach über seinen Instagram-Account Videos reinzuballern und zu sagen, guck mal, was sie hier wieder für einen Quatsch gepfiffen haben.
Ja, und ich weiß nicht mehr, ob das, also am Ende des Tages machen das alle Teams, wir schicken der Liga-Clips. Also normalerweise Spiel ist vorbei, da waren strittige Szenen. Dann schickt natürlich der
Videomann an John Patrick.
Die 3 strittigsten, schneidet die raus. Du schickst dann die Liga und sagst, ey, schon wieder ist es so. Wieder habt ihr uns hier wehgetan. Dieses öffentlich machen, ja, also ich finde es jetzt albern, wenn es jeder macht. Aber ab und zu mal, wenn es richtig krass ist, weil es bleibt einfach in meinem Kopf. Also ich habe die Szene jetzt gesehen, ich hätte die Szene nicht gesehen. Und ich weiß jetzt, wenn ich selbst wenn ich das nächste Spiel kommentiere und es ist eine ähnliche Szene, dann weiß ich schon, er hat mich jetzt schon geprimed dazu, wenn die letzten zwei Minuten irgendwie zwei, drei strittige Szenen sind. Und dann, nach dem zweiten Spiel, würde ich schon sagen, wow, dieses Jahr ist irgendwie so ein bisschen das Spiel, wo Panna ihre Pfiffe nicht bekommt. Völlig unabhängig davon, ich habe keine Ahnung, was in die andere Richtung passiert sind. Also ich bin mir sicher, Olympiakos hätte, Batsoukas hätte was posten können bei Instagram, wenn er Instagram hätte, wo er drei Szenen sich rausgesucht hätte in die andere Richtung. Aber er macht es nicht. Das heißt, für mich in meinem Kopf, der das Spiel nicht gesehen hat, ist einfach schon, Panna wurde verpfiffen gegen Olympiakos. Das heißt, also ohne Effekt ist es nicht, was er macht.
Naja, klar. Und das hat dann, also dann musst du dich erstmal als Ref davon freimachen, wenn du der Nächste bist, der zum nächsten Panna-Spiel kommt, wenn wir eigentlich schon im Zweifel im Kommentar so ein bisschen biased sind. Noch ganz kurz, um das Sascha Obradovic-Thema rund zu machen. Also du hast recht, Donnerstagabend, schaut es euch an, 21 Uhr Tip-Off, aber schaut euch auch schon den Vorbericht an, wenn man so ein bisschen Stimmung aufnimmt. Sie spielen gegen Baskonia. Obradovic hat als Spieler dreimal für Roter Stern gespielt. Und als Coach war er einmal ein halbes Jahr 2020 da. Das ging leider in die Hose, da hat er nicht viel gewonnen. Wir drücken jetzt einfach die Daumen, und auch den will ich eigentlich unbedingt mal hier in diesem Podcast haben, dass er da bei Roter Stern jetzt richtig Fahrt aufnimmt und sich das auch in Ergebnisse widerspiegelt mit dieser, wie hast du gesagt, Nasty-Truppe. Weitere News noch oder eine News noch. Wir sind nicht mehr so weit davon entfernt, dass wir richtige Heimspiele von Maccabi und Hapoel haben werden. Ab Dezember hat die Liga jetzt entschieden, auch mit den anderen Stakeholdern das besprochen. Wenn das alles von der Situation her so ist, dass man das verantworten kann, dann werden Maccabi Tel Aviv und Hapoel ab Dezember wieder ihre Heimspiele zu Hause austragen. Und wir erinnern uns, auch wenn es gefühlt 100 Jahre her ist, wie das ist, wenn Maccabi im, wie heißt es, Menorah Miftachim Stadium, das schiebt extrem an. Das ist so ein, also natürlich ist das ein tausendfach eh schon anderer Vibe als jetzt die Hallen, in denen sie jetzt gespielt haben. Aber das ist ja auch, also zumindest die Maccabi-Heimstätte bei Hapoel habe ich ehrlicherweise nicht so viel Ahnung davon. Aber Maccabi war, würde ich sagen, Homecourt Advantage hat sich dann auch immer ja in die Ergebnisse übertragen, die zu Hause geholt haben, war eine Top-5-Venue, also die du, wo keiner Bock hatte hinzufahren, weil einfach das auch, was da von den Rängen kommt, richtig brutal ist so. Und das kriegen wir halt einfach wieder dann zurück ab Dezember wahrscheinlich.
Ja, das kommt zurück. Ja, es hängt da irgendwie auch mehr Gedanken, als man jetzt so in den letzten Minute von so einem Podcast irgendwie so bringen kann. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen unterm Strich erstmal eine gute Nachricht, einfach, dass das ist irgendwie wieder, keine Ahnung. Für uns, für EuroLeague erstmal, keine Ahnung, Basketball wieder da gespielt wird, Sport da gespielt wird. Ich glaube, wenn irgendwas auch so ein bisschen helfen kann, mit irgendwie zurück in Richtung Normalität in irgendeiner Art und Weise, dann ist es vielleicht Sport. Also, I don't know.
Ja. Und wir wissen ja, was da alles dranhängt. Und es ist, glaube ich, einfach nur, also ihr könnt euch vorstellen, dass wir uns diese Gedanken auch machen, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie gehen wir diese Saison mit den israelischen Teams um. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen auch noch mal ein bisschen verändert und so weiter und so fort. Also es braucht keiner glauben, dass wir hier mit dem Grundsatz unterwegs sind. Wir konzentrieren uns nur auf Sport und wollen über alles andere gar nicht reden. Ich glaube, das habt ihr mitbekommen, wenn ihr uns in den letzten Monaten so zugehört habt. Da hängen tausend Sachen dran. Das ist dieses Thema Israel-Gaza ist ein riesiges. Es ist nicht leicht, auch als sportbegleitender Mensch damit umzugehen, genau wie mit anderen Themen, die irgendwie halt mittlerweile reinstrahlen in den Sport. Das ist jetzt einfach nur mal erstmal der Fakt, dass sie wieder ihre Heimspiele in der eigenen Halle haben. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir uns hier nicht einen schlanken Fuß machen und gar nicht darüber nachdenken und darüber reden, wie wir vielleicht auch mit Themen, die da noch mit dranhängen, umgehen.
Yes.
Genau. Das also noch der kleine Up-Rap zum News-Blog. Die Basketballwoche, das Programm bei uns bei Magenta Sport. Ihr könnt übrigens weiterhin, es lohnt sich auch jetzt immer noch, in unsere Fantasy-Liga mit reinzukommen, beim EuroLeague Fantasy Game. Magenta Sport, einfach suchen, da sind die, ich kann schon sagen, da ist die Elite des deutschen, der deutschen Basketball-begutachtenden Menschen, hat sich in dieser Liga versammelt. Seid da herzlich eingeladen, auch jetzt noch mit dazu zu kommen. Es ist vollkommen wurscht, weil ihr könnt ja die einzelnen Spielteile gewinnen und das gibt einen wahnsinnigen Ego-Boost, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. So selten, wie ich gewonnen habe. Die Basketballwoche bei Magenta Sport mit EuroLeague, die Bayern gegen Olympiakos, Freitag ab 20.15 Uhr. Davor unser Magenta Sport Topspiel frei empfangbar. Das Derby FS gegen Fenerbahce könnt ihr ab 19.15 Uhr sehen. In der Euroleague, weil viele übrigens gefragt haben, wir arbeiten daran, dass ihr in Zukunft über verschiedene Kanäle besser, schneller, sofort sehen könnt, wann Konferenzen sind. Die nächste Konferenz ist kommende Woche Dienstag. Könnt ihr euch schon mal im Kalender eintragen. Wir versuchen das auch hier in diesem Podcast immer mit auf dem Schirm zu haben, um euch mit an die Hand zu geben, wann denn die nächste Euroleague-Konferenz tatsächlich ist. Also kommende Woche Dienstag ist es wieder soweit. Und dann haben wir natürlich auch noch Eurocup. Ich fahre nachher nach Chemnitz. Die spielen gegen London. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn Chemnitz gegen Ulm spielt. Da fahren wir das ganz dicke Besteck auf. Da bringst du auch den Lüdecke mit und so weiter. Dann machen wir deutsches Derby aber richtig dick.
Boah, das wird eine Aufgabe für mich. Ich werde mich, liebe Chemnitzer, ich werde alles versuchen. Ich werde da hinkommen. Mit absoluter Neutralität. Und ich werde versuchen, weil alle gesund sind, werde ich versuchen, dieses Spiel so zu kommentieren, als entstehe der Eindruck, dass alle Kommentatoren und Experten quasi neutral sein könnten.
Ich habe doch dich an meiner, ich bin doch an deiner Seite. Ich kann dich doch im Zweifel wieder ein bisschen einfangen und so weiter und so fort. Es hat haben übrigens mehrere Leute beim letzten Chemnitz-Spiel, es wird heute 100% auch wieder so sein, mich angesprochen. Wann kommt der Günni mal hierher, dass wir dem mal zeigen können, wie laut diese fucking Halle wirklich ist?
Ja, schau ich mir gerne an. Ich freue mich.
Also deswegen, ich habe ihnen allen gesagt, keine Sorge, gegen Ulm ist er da. Dann gab es natürlich schon von ein, zwei, ach, gegen seine Ulmer, das kann ja was werden. Aber sie werden dich auch, so wie du Easy Bonga aus deinen Händen nennst, werden dich die Chemnitzer in ihre Arme nehmen, akustisch, und werden versuchen, dafür zu sorgen, dass in dem Lautstärke-Ranking, ich habe natürlich auch Nachrichten aus Trier bekommen und aus Vechta, die du einfach weggetan hast und so. Aber die Chemnitzer werden aktiv kommende Woche Mittwoch live zu sehen beim Magenta Sport versuchen, in deinem Ranking weiter nach oben zu kommen. Das haben sie schon angekündigt. Naja, schauen wir mal. Deine Ulmer übrigens gegen Besiktas kann man sich auch mal gut angucken diese Woche im Eurocup. Und Hamburg spielt bei Klaipeda. Das soll es gewesen sein. Abteilung Europameister, wie gesagt, das ganz bunte Thema, Günni, das ist eins, das führt uns weit weg und würde lange dauern. Das hebe ich mir für die nächste Folge auf, die wir beide zusammen haben. Wir haben viel zu besprechen gehabt, das ging heute mal vor.
No? So nehme ich.
Junge, dann sehen wir uns spätestens. Salute. Nächste Woche und wünschen euch eine schöne Basketballwoche beim Magenta Sport. Tschüss.